Liebe Geschwister, liebe Gäste, wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs im 8. Kapitel und heute werden wir die Predigt zu zweit machen, meine liebe Frau und ich zusammen. Wir werden noch einmal auf den Simon, den Zauberer, ein bisschen verweilen, der nicht sehr gute Wege geht, ja. Aber ich denke, wir können von dem lernen und es ist ja doch interessant, dass Lukas, der uns die Apostelgeschichte geschrieben hat, geführt und erfüllt vom Heiligen Geist hat er die geschrieben, dass er seltsamerweise auf diesen Simon relativ viele Verse verwendet, ja. Obwohl der ja kein gutes Beispiel ist, sondern ein schlechtes Beispiel. Aber ich glaube, deswegen will Gott uns durch den auch etwas sagen. Okay, Schatz, wenn du zunächst mal weitermachst, brauchst du das Mikro, genau.
Ja, der Teil der Predigt ist bei uns am Mittagstisch entstanden, weil wo der Peter das letzte Mal gepredigt hat von diesem Simon, dem Zauberer. Für die, die letztes Mal nicht da waren, da heißt es, der war stadtbekannt. Also das war nicht nur einer, der im Mittwochsblättchen annonciert als Wahrsager, sondern der war, da heißt es, er hat alle anderen in seinen Bann gerissen. Und erst heißt es dann mal in der Apostelgeschichte, er kam zum Glauben. Der hat sich taufen lassen. Also, was sagt uns das? Also ich finde es total ermutigend daran, egal wie verstrickt wir waren in unserem alten Leben, ob wir uns wirklich bewusst auf die Seite Satans gestellt haben, seine Hilfe angezapft haben, trotzdem ist es jedem möglich, zu Jesus zu kommen und sich zu bekehren. Also es gibt nichts, gar nichts, was dich abhalten könnte, egal wo du bist. Aber ich habe dann trotzdem so zu Peter gesagt, ja, ich weiß, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn der Bonke in Afrika evangelisiert und da bekehren sich Menschen, dann sagt er oft am nächsten Tag, bringt er eure Götzen mit. Und dann werden die verbrannt, dann brennt es da lichterloh. Ich sag mal, weil die halt noch so aus Holz irgendwelche geschnitzten Götzen haben. Aber ich habe mich schon gefragt, ich habe zu Peter gesagt, würde Jesus, wenn er jetzt hier wäre, würde er in Europa, in unserer westlichen Welt keine bösen Geister austreiben? Oh doch, ich bin mir ganz sicher, dass er böse Geister austreiben würde. Und nicht zu knapp. Und ganz genau, das ist mir einfach wichtig. Und da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil die Geschichte von diesem Zauberer zeigt uns, egal, wo du dich früher umgeschaut hast, im Okkulten, in der Esoterik, in Philosophien, also alle Philosophien, ich habe das hier in der Gemeinde schon mal gesagt, ich habe früher gedacht, Humanismus ist christlich. Nein, Humanismus ist absolut antigöttlich, weil Humanismus sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wozu das führt, das sehen wir jetzt in der Debatte über das, ob wir das Recht haben, unser Leben selber zu beenden, wenn wir es für nicht mehr lebenswert finden. Also, und es gibt natürlich, es gibt tausend verschiedene Arten. Ich habe einfach ein paar Sachen so mir aufgeschrieben, was mir so in meinem Umfeld auffällt. Was alles so Götzen sein können. Statt Götze kannst du einfach sagen, irgendwas, was die Stelle Gottes einnimmt, das ist ein Götze. Dein Götze kann sogar deine Familie sein. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, Ich erlebe das so oft, dass Frauen zum Beispiel sagen, mein Kind ist das Wichtigste für mich. Da kommt auch mein Mann hinterher. Aber das ist, tut mir leid, das ist ein Götze. Erst muss Jesus kommen, an allererster Stelle. Und alles andere, auch wenn es gut ist, wie Familie, wie Partnerschaft, dann wird es zum Götzen. Ich glaube, das Esoterische ist in unserem Land sehr, sehr verbreitet. In manchen Bereichen, sage ich mal, das sieht man dann schon, das sind Leute, die nennen sich Heiler oder bei denen, wenn es in die Praxis kommt, dann steht irgendwie so ein Buddha drinnen. Wir denken da manchmal, oder manche Leute sagen es auch, in Delmensingen gibt es ein Haus, die haben im Garten, hey, so ein riesen Buddha, der da so aus Stein. Da sagt man natürlich immer, ah, nur ein Souvenir aus dem Urlaub. Nee, damit drücke ich was aus. Ne? Wir schaffen die Kreuze ab und stellen Buddhas aus. Also ich bin da wirklich bewegt und denke, wir als Christen, wir müssen da einen sehr, sehr klaren Weg gehen. Alles, was nicht Jesus meint und Götzen sind, das sollten wir rausschmeißen aus unserem Leben. Weil an dem Simon merken wir, der ist erst gläubig geworden, der hat sich taufen lassen. Aber was bei ihm ganz tief drin war, war dieser Hunger, Geschäfte zu machen. Und deswegen hat er dann den Aposteln angeboten, ich gebe euch Geld, gebt mir doch auch diese Macht, dass der Heilige Geist auf Menschen fällt, wenn ich für sie bete. Und das war bei ihm so. Und wir sehen, also ich finde richtig krass, wie hart mit dem umgegangen wird. Und ich weiß, in anderen christlichen Vereinigungen, zum Beispiel beim Marburger Kreis, wenn da jemand gläubig wird, dann geben die den Leuten eine Liste und sagen, schau mal, das sind alles wieder göttliche Sachen. Hast du sowas mal gemacht früher? Und weil wenn wir sowas gemacht haben, dann sollen wir es wirklich komplett rausschmeißen aus unserem Leben. Wir sehen an dem Simon, das holt uns sonst sehr schnell wieder ein. Und manchmal ist es auch so, wenn man länger gläubig ist, solche zum Beispiel philosophische Gedanken, dass die wieder zurück in unser Herz wollen und dass sie, weil sie eben in unserem Gedanken noch sind. In meinen Augen ein esoterischer Glaubenssatz ist zum Beispiel, es wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Also in der sozialen Arbeit wird es ganz oft gesagt. Wo steht es in der Bibel? Das ist unbiblisch. Schaut mal unsere Geschwister an, die Märtyrer werden. Da ist nichts gut geworden. Die haben mit ihrem Leben bezahlt. Also wir müssen auch bei dem, was wir denken und was wir von anderen Menschen annehmen, wir müssen immer prüfen, passt es zum Wort Gottes? Also das passt zum Beispiel nicht. Oder ein anderes, da geht es mehr um unser Gefühl. Kennt ihr das auch? Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich muss dies machen oder ich muss jenes machen. Das Bauchgefühl ist nicht ein Synonym, das ist nicht das Gleiche wie der Heilige Geist, sondern das ist ein Ersatz von diesem Heiligen Geist. Wir können durch die Bibel sagt ganz klar, die Kinder Gottes werden geleitet durch den Heiligen Geist. Und ich bin dankbar, solche Leitungen immer wieder zu erfahren. Aber das ist was anderes als das Bauchgefühl. Es gibt ganz viele Menschen, die ihr ganzes Leben darauf bauen, habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei oder nicht? Eine Partnerschaft anzufangen oder einen anderen Job anzufangen. Und wir haben vorhin gesungen, hebt heilige Hände auf. Unsere Herzen sollen heilig sein. Und das bedeutet, alles, was da aus unserem alten Leben drin ist, das sollen wir rauswerfen, das dürfen wir rauswerfen, wir brauchen das nicht mehr. Ich brauche kein Bauchgefühl, ich habe den Heiligen Geist viel besser. Viel, viel besser, nicht vergleichbar. Insgesamt, Gefühle können uns eben so in die Irre führen. Da will ich euch von mir persönlich was erzählen und auch einen Bibelvers, der mir das so groß gemacht hat. Mein Leben ohne Jesus, bevor ich 18 war, war geprägt von Minderwertigkeit. Ich bin großkörperlich, aber ich habe mich klein gefühlt. Ich habe mich auch versucht, klein zu machen und wollte nicht auffallen. Und ich habe mich oft, wenn ich in Gruppen war, nicht angenommen gefühlt. Ich bin dann in eine christliche WG gezogen und der Feind hat mich immer angegriffen, dass ich das Gefühl hatte, ich passe da nicht dazu. Die waren geistlich alle weiter. Ich war echt geistlich ein Baby. Ich habe zwar eine Bibel gehabt, aber ich wusste nicht, wo ich irgendwas finde. Und der Feind versucht einem dann so zu sagen, ja, du bist falsch hier. Und das macht er auch heute noch. Und dann habe ich im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, den Vers 7 gelesen. Da steht, wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Aber der Anfang ist so das Wichtige. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das war die Herausforderung für mich. Glaube ich dem mehr als meinem Gefühl, wo ich so empfinde, ich gehöre nicht dazu oder irgendwie die anderen sind, ich fühle mich draußen. Unsere Gefühle können uns wirklich sehr, sehr in die Irre leiten. Genauso wie unser Verstand. Also alles ist von Gott gegeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich Gefühle haben darf. Und ich bin auch sehr dankbar, mein Mann sagt es oft, Christsein heißt nicht, den Verstand auszuschalten. Darum geht es gar nicht. Aber was sagt uns das Wort Gottes? Verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und da ist eben ein Unterschied. Ich darf meine Gedanken benutzen und es ist sinnvoll, aber worauf ich mein Herz richte, das ist eben nicht, dass ich denke, ich habe die Klugheit mit meinem Helmkopf, ich werde schon die Weisheit erkennen. Das ist der Unterschied. Versteht ihr, das ist genauso wie mit Ärzten. Natürlich dürfen wir als Christen Ärzte benutzen und ich bin dankbar für unser medizinisches System. Aber die Woche habe ich mit Brunhilde erst da am Telefon mehrmals drüber gesprochen. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann erwarte ich, dass Gott ihm Weisheit gibt und durch diesen Arzt auch handelt. Aber ich erwarte mein Heil, meine Heilung nicht wirklich von dem Arzt. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist mir heute bei dem Lied so wichtig geworden mit den heiligen Händen heben, dass das viel damit zu tun hat, ob unser ganzes Vertrauen, wirfst du dein ganzes Vertrauen auf den Herrn? Ich muss da immer an den Abraham denken, würdest du deinen Isaak eben, das war sein einziger Sohn, den er im hohlen Alter schon gekriegt hat, würdest du den auf den Altar legen? Würdest du dein Verstand, deine Gefühle, dein Geld, dein Können, deine Familie, bist du bereit, das auf den Altar zu legen? Für den Herrn. Und ich denke, der Herr möchte uns da heute herausfordern, dass wir auch zu Hause unser Zuhause mal nochmal durchforsten, deine Bücher. Sind da noch Bücher dabei, wo du weißt, das ist eigentlich von einer ganz anderen Seite aber ja, muss ich die jetzt gleich wegschmeißen? Muss ich die verbrennen? Verkaufen kannst du ja auch nicht, wenn du weißt, dass nichts Gescheites drinsteht, oder? Dann will man auch nicht, dass es jemand anders kriegt. Ein ganz anderer Bereich, ich denke, für Frauen ist zum Beispiel Schönheit auch so ein wichtiger Punkt. Ich weiß noch, ich habe manche Freundin gehabt, die gesagt hat, ungeschminkt kann sie nicht in die Öffentlichkeit. Klar, wirft einen sowas dann in die Krise, wenn man älter wird und nicht mehr ganz taufrisch ausschaut. Bei Männern, oder ich will insgesamt sagen, jede Art von Sucht ist ein Götze. Da hast du deine freie Entscheidung für irgendwas hingegeben in eine Sucht und du erfährst dann diese Gefangenheit. Ob das Alkohol ist, ob das Esssucht ist, ob das Magersucht ist. Also es gibt es immer in die verschiedensten Extremen. Ob das Pornografiesucht ist, das ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, wo viele Männer stärker betroffen sind. Aber es ist nicht damit getan, einmal umzukehren und vielleicht den Mut zu haben, das einmal von einem anderen Mann zu bekennen. Sondern was gehört da dann dazu? Du kannst nicht deinen Computer wegschmeißen, aber mach dir einen Kinderschutzschlüssel drauf, dass du an so Zeug nicht mehr rankommst. Also Gott möchte auch Werke der Buße sehen. Der Markus hat vor nicht allzu langer Zeit mal über Umkehr gepredigt. Und Umkehr ist sehr einfach. Könnt ihr euch erinnern, er hat es uns so demonstriert. Es heißt einfach nur die Richtung wechseln. Es ist ein Schritt, egal ob du von der Zauberei kommst, ob du aus der Pornografiesucht kommst oder aus einer Religiosität. Religiosität ist in meinen Augen, in unseren Breiten auch so der andere Bereich, wo ganz viele Menschen Befreiung brauchen. Ich kenne das sehr gut, ich war sehr religiös, bevor ich gläubig geworden bin und darum kenne ich den Unterschied. Zu mir hat Gott gesagt, weil ich vor meiner Bekehrung viele gute Werke getan habe, um mich gerecht zu machen. Gott hat zu mir am Anfang gesagt, wenn ich gefragt habe, darf ich hier in den Dienst gehen? Er hat immer gesagt, nein. Darf ich hier? Nein. Genieß einfach meine Gegenwart. Ich musste erst darin gesettelt werden, dass Gott mich annimmt, ohne dass ich irgendwas für ihn tue. Und Gott möchte wirklich jeden da so freisetzen. Das ist so schön, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Ich weiß. Und auch wenn ich manchmal viel mache, dann bin ich mit dem Herrn im Gespräch. Mache ich das jetzt wirklich für dich oder aus einem Aktionismus? Ist dann alles umsonst? Alles, alle Mühe. Genau, ich hatte diese Buddha-Statuen schon angesprochen. Ich möchte auf der anderen Seite auch klar den Rosenkranz ansprechen. Beim Rosenkranz wird zu Maria gebetet. Und wenn man sowas noch hat, also ich würde ihn verbrennen. Ich würde ihn auch nicht verkaufen, weil nicht, dass jemand anders in die falsche Richtung gelenkt wird. Aber ich glaube, sowas sollten wir einfach wirklich unser Haus da sauber machen, damit es uns nicht so geht wie dem Simon und er sich hat taufen lassen und hinterher er doch das Heil wieder verliert. Alles, was uns da bewusst wird, ist es wert, dass wir es dem Herrn auf den Altar legen. Und ja, das sind meine Gedanken. Der Markus hat vorhin schon die Aktion mit dem Aufstehen gemacht, aber ich möchte einladen, wen das angesprochen hat, wer vielleicht auch irgendwas erkannt hat, was in seinem Leben ist und was ein Götze ist. Oder was er noch zu Hause hat. Wer möchte und es kann, beugt einfach eure Knie und sagt, nee, Jesus, du allein. Vor dir will ich die Knie beugen, aber vor niemand anders. Und Schatz, ich würde dich bitten, dass du dann für uns alle hier betest und dann geht die Predigt weiter.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort die Wahrheit zeigst und du sagst, Herr Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Du willst, dass wir frei sind von allen Fesseln der Sünde, Herr. So bitte ich dich für jeden, der sein Knie vor dir beugt, jeden, der zu dir kommt, dass er von ganzem Herzen dir einfach diese Sünde gibt, weil du sie ja auf dich genommen hast am Kreuz. Und du sagst, dass du uns befreit hast vom Gesetz der Sünde und des Todes, dass wir nicht mehr gefesselt sein müssen, Herr, sondern frei sein dürfen, frei sein können und es auch einüben können. Danke, dass es bei dir keine Verdammnis gibt, wenn wir zu dir gehören, sondern dass wir von Herzen umkehren dürfen und mit Freude weitergehen dürfen, Herr. Vater im Himmel, dir sei alle Ehre. Amen. Vielen Dank, Schatz. Guck gerade auf die Uhr. Okay. Kriege ich noch eine Viertelstunde, oder? Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 30 gehen wir weiter. Der Philippus, der ist ja in Samaria nicht geblieben, sondern ein Engel Gottes, ein Bote Gottes, ist ihm erschienen und hat gesagt, hey, geh mal da auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Er ist dann geführt vom Heiligen Geist, diese 120 Kilometer reine Luftlinie, marschiert und hat zielgenau diesen Kämmerer, der Richtung Äthiopien auf dem Weg war, getroffen. So genau kann der Heilige Geist uns führen, kann er auch dich und mich führen. Egal, ob es darum geht, wenn du sagst, Herr, soll ich die Stelle oder die Stelle annehmen? Lege es dem Herrn vor, der kann dich da führen, kann dir in dein Herz hineinsprechen, welchen Weg er mit dir hat. So, jetzt stößt er auf den Kämmerer, der sitzt auf einem schönen Wagen, ist ja wirklich ein reicher Mann, ist der Schatzmeister der Königin von Saba, ungefähr heutiges Äthiopien, aber hat noch mehr dazu gehört, soweit ich das in Erinnerung habe. Und der Mann, der ist Jude und er liest gerade in seiner Bibel, würden wir sagen. Der hat zwar Schriftrolle, aber der liest den Propheten Jesaja. Der war in Jerusalem, um Gott im Tempel anzubeten, wo ja für Gott in ganz besonderer Weise verheißen hat, dass er dort wohnt und den Menschen begegnet, die dorthin kommen und sie segnet. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Gott führt gerne zu offenen Herzen. Also ich bin überzeugt, dass uns Gott viel mehr und häufiger und lieber zu Menschen führt und führen möchte, die offen sind, als Menschen, die ablehnend sind dem Evangelium gegenüber. Dennoch wissen wir es nie ganz genau, welche Herzenshaltung bei jemand da ist. Gepredigt werden muss schlussendlich allen Menschen. Aber ich glaube, die meiste Zeit sollten wir schon darauf verwenden, für Menschen da zu sein, die offene Herzen haben. Ja? Und der Philippus, der wird vom Geist Gottes zu einem Menschen geführt, so ein offenes Herz, ja. Trifft man nicht alle Tage, aber der Kämmerer, der hat so ein offenes Herz. Und es ist, ja, ich sage jetzt mal, der geniale Fall, der liest auch gerade noch in der Bibel und fragt sich, was das Ganze bedeutet und ist happy, dass da jemand dazustößt und ihm das auch noch erklären kann und ihn einlädt. Solche Bedingungen findet man nicht immer vor, aber die gibt es auch. Die gibt es auch. Mein Bruder, also ich habe zwei Brüder, sind... Der eine davon ist ledig, sind beide ledig, aber. Der eine ist wirklich ledig und der andere nicht. Ja, so könnte man auch sagen. Der hat vor einigen Jahren angefangen, bei Besuchen, wenn er bei uns war, mich einfach direkt zu fragen, was bedeutet denn das? Das habe ich in der Bibel gelesen. Was bedeutet das? Also der hat mir bestimmt im Laufe der letzten Jahre über 100 Fragen gestellt. Immer wenn der da ist, fragt er mich und fragt mich und fragt mich, aber direkt zu Bibeltexten. Und ich konnte ihm alles erläutern und erklären. Das ist so der Kämmerer, ja. Ich habe natürlich auch schon mit anderen Menschen zu tun gehabt, ja. Wo man ein bisschen mehr erläutern muss, einen längeren Weg gehen muss, wobei ich mit meinem Bruder ja auch einen langen Weg gegangen bin. Also es gibt ja einfach Gottes Führung und das ist so eine ganz gnädige, sage ich jetzt mal. Ja. Und offene Türen, dafür können wir auch beten. Ich möchte euch mal drei Bibelstellen vorlesen, wo ich persönlich überzeugt bin, das ist eigentlich die Hauptrichtung, wie wir beten können, wenn es um gläubig werden geht. Ich habe euch ja schon ein bisschen provokant gesagt, es gibt keine einzige Bibelstelle. Ich kann es dir mit Sicherheit sagen, ich habe die Bibel durchgeforstet als Pastor vor über 20 Jahren, 25 Jahren, von Genesis 1,1 bis in die Offenbarung, weil ich selber erschüttert war bei einer Predigtvorbereitung. Als guter Pastor willst du deine Gemeinde immer wieder mal motivieren, ja, doch dafür zu beten, dass Menschen gläubig werden. Und ich, wie ich halt so bin, bereite meine Predigt sehr sorgfältig vor, gucke mir wirklich in der Bibel das an. Und plötzlich habe ich festgestellt, ich finde keine einzige Bibelstelle. Ich finde keine Stelle, ich bin... Und dann habe ich mir die Zeit genommen und ich bin die Bibel durchgegangen anhand der Konkordanz. Und ich war selber erstmal geplättet. Ja. Aber es gibt schon Gebet dafür, dass das Evangelium verkündigt wird. Aber das ist ein bisschen andere Gewichtung und die möchte ich euch vorlesen. Epheser 6,19. Der Apostel Paulus sagt, betet auch für mich. Also er sagt den Gläubigen in Ephesus in dem Brief, betet für mich, für den Apostel Paulus. Wofür sollen sie denn beten? Damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt, und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Nächste Bibelstelle, Kolosser, Kapitel 4, Vers 3. Auch der Apostel Paulus betet zugleich auch für uns, also für ihn und für sein Team, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Da ist er gerade im Gefängnis in Rom, als er diesen Brief schreibt. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Apostel Paulus, als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Das bittet er jetzt nicht um Gebet, aber da erzählt er davon, dass er diese Erfahrung gemacht hat. Dort in Troas ist mir eine Tür aufgemacht worden. Ich hatte Zugang und konnte das Evangelium vielen Menschen predigen. Und dafür ist er dankbar und freut sich, ja. Also in allen drei Versen geht es um offene Türen. Betet für mich, dass ich offene Türen habe, dass ich das rechte Wort habe. Was will ich damit ableiten? Der Kämmerer war so offene Tür. Der Geist Gottes hat den Philippus genau dahin geführt, damit er ihm das Evangelium verkündigen kann. Aber wir können auch, wenn wir das füreinander möchten, wir können auch jemand sagen, du bet doch für mich, dass ich mutig bin, in wo auch immer, wo ich es auf dem Herzen habe, jemand das Evangelium zu verkündigen. Ja? Bete doch für mich. Der Schwerpunkt in der Heiligen Schrift, den ich einfach gesehen habe, ist, das Gebet ist nicht so in erster Linie, auch wenn du so betest, dann bete so. Ja? Also, nur, wir haben kein Vorbild in der Heiligen Schrift dafür. Wir beten eigentlich nicht so, Herr, bitte mach den gläubig. Sondern das Gebet ist so, Herr, gib mir das rechte Wort, dass ich es ihm richtig verkündigen kann. Oder ich bete für jemanden, Herr, da hat mich jemand darum gebeten, dass ich ihn unterstütze im Gebet. Deswegen bitten auch Missionare in aller Regel um Gebet. Ja. Aber wir sind ja eigentlich alle Menschen, die die frohe Botschaft verkündigen. Wir haben den Auftrag ja alle miteinander, jeder in seiner Weise und seiner Begabung, in seinem Umfeld. Aber wir können zum Beispiel in Kleingruppen einander bitten. Wir haben das gelegentlich praktiziert, meine Frau und ich, in Hauskreisen, in denen wir waren, wo wir gesagt haben, wir beten jetzt kurz 5 Minuten einfach, bete doch du für mich, dass ich die nächste Woche wieder Möglichkeiten habe, das Evangelium jemand zu verkündigen. Meistens hat man ja Menschen, die man so in besonderer Weise im Auge hat, denen man gerne das Evangelium weitergeben will. Und so können wir einander unterstützen. Der Apostel Paulus bittet um diese Gebetsunterstützung. Und wenn der Apostel Paulus darum bittet, dann kann es sich auch gut gebrauchen, dass ich jemand darum bitte, im Hauskreis zum Beispiel, dass er für mich betet. Ja. Ab Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Ja, das war natürlich eine super Vorlage, der liest im Propheten Jesaja von diesem Lamm, das den Mund nicht auftut und sich hingibt und natürlich kann Philippus einsteigen und kann sagen, du, ich kann dir sagen, wer dieses Lamm ist, ja, dieses Lamm Gottes, das sich hingegeben hat, ohne zu widersprechen. Ja, das ist Jesus Christus, das ist der Messias, der ist diesen Weg gegangen. Und so kann er ihm das ganze Evangelium wirklich in guter und einfacher Weise erklären. Es ist überhaupt der beste Weg nach meiner Erfahrung, das Evangelium zu verkündigen, dass es sehr effektiv wirkt, wenn man miteinander die Bibel liest und dann noch ein paar Worte Erklärung vielleicht dazu gibt. Ja, das ist das so halten wir einen Grundkurs. wir lassen da die Bibel sprechen und erläutern den Bibeltext noch. Aber die Bibel, die spricht für sich, das ist Gottes Wort. Und genau das war hier der Fall. Ja. Miteinander die Bibel lesen. Wie gesagt, wenn mein Bruder da kommt, dann habe ich oft die Bibel aufgeschlagen, habe gesagt, genau da steht es, was du da zitiert hast. Der kann übrigens mittlerweile so viele Bibelstellen auswendig, dass er mich schon überholt hat. Es ist unglaublich. Ja. Und wir können mit der Bibel so viel für unser Leben lernen, auch als Gläubige. Ja. Also du kannst einfach mal die Bibel durchgehen anhand der Konkordanz, kannst du dir ein paar Schriftstellen nehmen, wenn du was wissen willst. Wie kann ich eine Ehe führen? Wie kann ich meinen Beruf leben? Wie kann ich einen guten Partner wählen? Wie kann ich meine Kinder erziehen? Zu all dem sagt die Bibel ganz Wichtiges und Grundlegendes. Wie kann ich mit Geld umgehen? Wie kann ich beten? Ja. Wie kann ich feiern? In der Bibel stehen viele Feste beschrieben und wie die Israeliten feiern sollen. Davon können wir uns was ableiten. Ja. Umgang mit der Schöpfung. Ja. Also da brauchen wir nicht die Grünen, ja. Um zu wissen, wie man mit der Schöpfung wirklich richtig umgeht. Ja. Das steht in der Bibel längst drinnen. Ja. Körperpflege. Steht alles Grundlegendes in der Bibel drinnen. Und viele, viele Themen mehr, die wir da lesen und lernen können. Vers 36 bis 37 in Kapitel 8. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen, reinwaschen lasse? Entschuldigung. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn, er tauchte ihn unter. Ja. Was wir hier sehen, ist für die Taufe, für das Reingewaschenwerden im Wasserbad, ja, gibt es nur eine Voraussetzung. Der Kämmerer, der hat in dem Gespräch bekannt, ja, ich erkenne das an, dass Jesus mein Retter ist, er ist der Messias, den Gott verheißen hat. Ja. Ich will mit ihm leben, wie auch immer er das ausgedrückt hat. Er hat es bekannt und das ist die einzige Voraussetzung, um getauft zu werden. Weil durch Jesus sind uns die Sünden reingewaschen. Und dann dürfen wir auch in das Reinigungsbad reingehen. Ja. Beide stiegen in das Wasser hinab, hieß es. Die sind also, ich kann nicht sagen, wo die da auf dem Weg ein Wasser gefunden haben, aber anscheinend haben sie ja Wasser gefunden, das tief genug war, um da eingetaucht zu werden. Ich habe auf der Karte nachgeguckt, da gibt es so ein kleines Flüsschen eingezeichnet. Ja. Ob das wirklich viel Wasser hat, keine Ahnung. Es hat offensichtlich dafür gereicht. Übrigens, der hat nicht gesagt, der Kämmerer, Mensch, der Herr Jesus, der hat sich ja im Jordan taufen lassen, da müssen wir jetzt umkehren, ja? Müssen wir in die andere Richtung wieder fahren, das müssen wir jetzt im Jordan machen, weil das ist besonders heiliges Wasser, ja? Weil da ja Jesus drin getauft worden ist. Übrigens, das Wasser, wo Jesus getauft worden ist, ist schon längst im Totenmeer und es ist schon längst wieder verdampft. Ja? Also der Jordan ist nicht heiliger als irgendein Taufbecken, ja? Ich will damit ein bisschen so die Illusionen nehmen und die, ja, zu denken, dass bestimmte Orte heiliger sind. Wo Gott dabei ist, da ist es heilig. Wo der Herr Jesus dabei ist im Herzen, da ist es heilig. Ja. Und wenn das dann auf dem Weg nach Gaza ist, irgendwo, wo ein Wasser ist, wo man getauft werden kann, ist genauso heilig, weil der Herr Jesus da ist. Das ist entscheidend, ja. Halleluja. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Also die sind beide aus dem Wasser wieder heraufgestiegen, heißt. Das heißt, du musst auch vorher ins Wasser hineinsteigen. Ja. Also ich sage das einfach so bewusst, weil wir alle hier aus so einer Tradition kommen, wo du irgendwo ein paar Tropfen über den Kopf bekommst. Das hat mit der Taufe null und nichts zu tun. Da wirst du nicht reingewaschen. Ja. Die sind ins Wasser hinabgestiegen, deswegen konnten sie wieder aus dem Wasser heraufsteigen. So einfach ist das. Ja. Das ist Reinigungspart. Und wenn die Claudia sich die Mühe gemacht hat, ja, angesichts deiner Behinderung trotzdem untergetaucht zu werden, das war für dich schon eine Herausforderung. Ich habe das in dem Augenblick auch gemerkt, wie das für dich eine Herausforderung war. Ja, aber das ist einfach reingewaschen werden. Das ist, da wird das dir natürlich zeichenhaft an dir geschehen, was am Kreuz wirklich passiert ist. Ja. Aber die Taufe ist wirklich ein reingewaschen werden. Ja. Da wird dir das sozusagen festgemacht, was am Kreuz geschehen ist. Der Geist des Herrn entrückte den Philippus. Bei wie vielen Taufen habt ihr das schon erlebt, dass der euch getauft hat, entrückt worden ist? Also das ist so ein typisches Beispiel, wo wir auch ein bisschen sehen können, wie man Bibel verstehen muss. Ja? Es gibt eben bestimmte Dinge, die sind einmalig oder ganz sporadisch, die Gott einfach tut, um an der Stelle diesen Menschen ein Zeichen zu geben. Und es ist uns aufgeschrieben, damit auch es für uns ein Zeichen ist. Aber es geschieht eben in aller Regel sonst nicht mehr. Ja? Manche Dinge geschehen immer oder immer wieder. Und so müssen wir auch sehen, welche Bibelstelle was aussagt. Ja? Aber der Philippus, der ist verschwunden, entrückt worden. Ich glaube, das war wichtig für den Kämmerer. Der Kämmerer ist ja so ein Sonderfall. Der konnte jetzt nicht gleich in der Gemeinde gehen, weil er der Grundstock war für die Gemeinde, die da in dem Königreich Saba vielleicht entstanden ist. Aber dadurch, dass er so ein Zeichen bekommen hat, der Philippus ist entrückt worden, war es ihm nochmal eine Bestätigung, da ist Gott am Werk. Der Mann, der Philippus, das ist wirklich ein Mann Gottes gewesen, der mir das ausgelegt hat und der mich getauft hat auf den Namen Jesu. Ich glaube, das ist der Hauptaspekt, warum das geschehen ist. Der Philippus, der hätte bestimmt auch nach Aschdod laufen können. Wenn der von Samaria nach fast Gaza runterlaufen kann, dann konnte auch Aschdod, ist nicht so weit weg von diesem Ort hier, wo die Taufe stattfand. Ja. Also es ging um den Kämmerer, dass er das als ein Zeichen bekommt. Für uns ist es natürlich auch ein Zeichen, weil Entrückung gibt es gelegentlich in der Heiligen Schrift. Ja. Also zum Beispiel der Prophet Elia, wisst ihr, der ist in einem Feuerwagen mit Feuerpferden, ja, in den Himmel hochgezogen worden. Hier der Philippus hat eine Entrückung erlebt, die auf Erden geblieben ist. Der ist also nicht gleich in den Himmel gegangen. Ja. Aber Entrückung gibt's und die wird es deswegen auch, so wie sie angekündigt ist von Apostel Paulus, zum Beispiel in 1. und 2. Thessalonicher, die wird es geben. Es wird eine Entrückung aller Gläubigen geben, so wie es in der Heiligen Schrift steht. Ja. Darauf deutet auch diese einzelne Entrückung auch ein Stück hin. Nur wann die Entrückung stattfindet, ja, da sind sich auch gute, gläubige Bibellehrer nicht ganz einig. Ja. Da, wenn ich den einen anhöre, dann denke ich, naja, der könnte recht haben. Wenn ich dann den anderen mit der anderen Meinung anhöre und den seine Bibelstellen höre, denke ich, der könnte auch recht haben. Ja? Und also ich bin da nicht festgelegt, bis heute nicht. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, welcher Zeitpunkt da wirklich von der Heiligen Schrift her gemeint ist. Vielleicht weißt du es schon sicherer. Ich gönne es dir. Ich halte es nicht für so ganz weltbewegend, muss ich ehrlich sagen. Weil letztlich betrifft es nur eine Generation. Ja, die eben entrückt werden. Für alle anderen ja, ist es nicht so relevant. Ja. Okay, aber sei es, wie es will. Der Philippus geht durch einige Städte und er predigt dort das Evangelium weiter, so wie er es in Samaria getan hat. Und da werden neue Gemeinden gegründet. Übrigens in jeder Stadt eine Gemeinde. Das ist ein Prinzip, was die Heilige Schrift uns zeigt. In einer Stadt waren in der Regel keine zwei Gemeinden und auch keine drei, ja, sondern die Gemeinde war eins. Ja. Und dieser Philippus, der wächst in seiner Begabung, indem er dient. Wir lernen ihn als erstes kennen als einfachen Gläubigen in der Gemeinde von Jerusalem. Dann wird er zum Diakon bestellt mit noch anderen 6 gläubigen Männern zusammen, ja, um einen Konflikt zu lösen. Ja. Also dann ist er zum Dienst für die Witwenversorgung in erster Linie bestellt gewesen. Er hat diesen Dienst gut getan, die Verfolgung in Jerusalem hat ihn gezwungen zu fliehen. Dann ist seine Begabung, dass er eigentlich ein feuriger Evangelist ist, erst richtig zutage getreten und er hat es gelebt. Ja, und er hat es weitergelebt, nicht nur in Samaria, sondern er hat es gelebt in all den Städten da im südlichen Bereich Richtung Gaza. Bis er schlussendlich in Caesarea dann sich gesettelt hat, das wissen wir, er hat da viele Jahre dann dort in der Gemeinde gelebt und gewirkt. Aber was will ich damit euch sagen? Jeder von uns entdeckt seine Begabungen dadurch, dass er sie einfach auslebt, was Gott dir ins Herz tut, was dir auf dem Herzen liegt, das tu. Ja? Und so war es bei ihm auch. Und so, du bist nicht verpflichtet, sozusagen in einer Begabung zu bleiben. Wenn du merkst, Gott führt mich, in andere Dienste reinzugehen, mach das ruhig, schnupper rein. Wir in der Gemeinde machen das auf dem Weg. Jeder, der will, kann in jeden Dienst reinschnuppern. Ja, kann sich das erstmal völlig frei und unverbindlich anschauen und kann sagen, oh, ist der Kindergottesdienst für mich das Richtige? Ist Roy Ranger das Richtige? Ist in der Jugend mitzuarbeiten, im Lobpreis, was auch immer, Kaffeedienst, Küche und was wir alle so haben. Ja. Probier es einfach aus. Aber auch sonst, warum sollst du nicht ein Evangelist sein, wenn Gott dir das aufs Herz legt? Indem wir es tun, erkennen wir, was für Begabungen wir wirklich haben. Ja. Damit möchte ich für heute schließen. Und möchte zum Abschluss noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns diese Apostelgeschichte hast aufschreiben lassen. Ja. Dass wir sehen, wie die Jünger gelebt haben am Anfang. Dass wir uns an ihnen orientieren können. Sehen können auch, wo sie Schwächen hatten, wo sie ja, einfach Dinge übersehen haben. Aber danke, dass wir von all dem lernen können und auch am Philippus, Herr, wie er seine Begabungen entdeckt hat und darin gewirkt hat und so mächtig einfach gewirkt hat. Halleluja. Bitte ich für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir auch mutig sind, in dem uns voranzubewegen, was du uns durch deinen Geist ins Herz legst. Amen.